Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Schau.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Es ist wieder Montag und ich sitze hier im sonnigen Hamburg und darf einen Podcast aufnehmen, den ihr jetzt heute Morgen am Dienstag hoffentlich gehört habt. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist the one and only Kuba Backspin.
Moin Nico, wie geht's uns heute?
Bist du eigentlich Cousin dann oder bist du Nephew? Das müssen wir nochmal, das muss ich mir bei der ganzen Konstellation, über habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, wenn es alles Backspin sind und wir eine Familie sind. Bin ich dann eigentlich der Onkel?
Ja, ich glaube, ich würde sagen, du bist der Onkel oder der große Papi.
Der große Bruder. Ja, sowas, wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall blendende Laune und ich freue mich wahnsinnig auf ihr Leute. Wenn ihr das hier hört, dann habt ihr ja quasi schon, also dann habe ich das schon gemacht, aber Montag ist immer mein Produktionstag, an dem ich sehr viel mache. Heute sind es, glaube ich, 4 oder 5 Produktionen. Und eine davon ist Bundesliga, das Fußballformat von Rocket Beans TV. Und da bin ich heute Abend. Das könnt ihr auch als VOD euch nachschauen, wenn ihr das nicht live selber guckt, falls ihr das eventuell auch mitkriegt. Und ich freue mich halt sehr auf die Sendung, denn Bremen hat gegen Frankfurt gewonnen. Eddie ist Frankfurt-Fan, Etienne Gardet. Und sagen wir so, die Stimmung auf dem Platz, neben dem Platz, auf den Trainerbänken, auf den Tribünen war schon so gereizt, dass auch Eddie quasi in der WhatsApp-Gruppe nicht mehr so kommunikativ war und ich auf alles vorbereitet bin heute Abend. Aber wirklich auf alles, weil also ich weiß nicht, du von außen betrachtest, wirst es wahrscheinlich genauso sehen, wie ich es nüchtern betrachte. So, Frankfurt darf nicht gegen Bremen verlieren. Das müssen die gewinnen.
Nee, und mich hat das auch sehr, sehr überrascht, muss ich sagen.
Ja, ne?
Und dich ja auch. Dich hat es ja auch überrascht.
Ey, ich habe ohne Witz, ich habe echt 50 Minuten nicht geguckt. Ich habe erst zweite Halbzeit. 1-0, ich habe das auf dem Ticker gesehen. 1-0 für Frankfurt nach 9 Minuten. Dachte, ja, okay, alles klar. Schlachtfeld geht los, brauche ich mir nicht angucken. Und auf einmal wurde es lustig. Und das, was drumherum und danach passiert ist, ist fast noch lustiger, weil es hatte so ein bisschen Hip-Hop-resken Gossip-Ansatz mit dem gegenseitigen Vorwerfen, wer wo wie wen am lautesten beleidigt hat und so. Mhm. Hast du das alles so ein bisschen mitgeschnitten?
Ja, ich habe gestern mir tatsächlich eine Runde Sky 90 angeguckt und da haben die auch mit Adi Hüttert über das Thema gesprochen, dass es da auf jeden Fall von der Seite aus irgendwie ein paar Reinrufe gab, die er auf jeden Fall für deplatziert hielt. Aber so tief drinne war ich dann auch nicht.
Und da hat er quasi ein bisschen Stellung bezogen, sagt, ja, es geht alles nicht. Und wenn solche Leute, dann würden die bei mir sofort nicht mehr für mich arbeiten. Und dann hat Baumann geantwortet, wenn die gleichen Maßstäbe für Frankfurt gelten, müssten jetzt am Montag ja ziemlich viele auch wichtige Positionen bei Eintracht Frankfurt frei werden. Es war lustig. Also mal abgesehen, ja klar, Bremen und natürlich mich ein bisschen bewandert, aber es war schon insgesamt ein sehr, sehr lustiges Wochenende. Das hatte diesmal nichts mit dem HSV zu tun. Die spielen heute ab Derby. Insofern halte ich dich da raus, was Schalke da gemacht hat. Ich habe ein sehr gutes Fußballwochenende gehabt, um es lange Rede kurzer Sinn. Es hat sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden, sodass ich gar nicht so viel von Rap und auch dem ganzen Scharmützeln, die da sich schon wieder angedeutet haben, mitgekriegt haben. Aber das haben wir heute alles in der Sendung. Und natürlich haben wir wieder ein bisschen Feedback, denn wir haben letzte Woche eine These der Woche aufgestellt, die sich um die Plattform TikTok gedreht hat und dass wir der Meinung waren, es wird Deutschrap verändern. Sind wir einer Meinung mit den Stammis?
Nee, Uwe? Gar nicht. Nee, ich würde tatsächlich sagen, dass das habe ich auch fast schon ein bisschen befürchtet, das TikTok-Thema polarisiert von Grund auf. Also sobald du den Namen TikTok in den Mund nimmst, machen viele schon zu, würde ich sagen. Also ich glaube, wir haben relativ gemischtes Feedback. Einige haben uns zugesprochen und einige dann auch wiederum nicht. Klaus Brandenburg hat zum Beispiel geschrieben, don't believe the hype, Vinyl hat die CD überlebt und Boom Bap und Conscious Rap wird nicht nur von den alten Hasen am Leben gehalten. Wer sucht, der wird finden. Wobei ich mich da, also ich weiß schon, was er meint, aber Vinyl hat jetzt mit TikTok ja nicht so viel zu tun, aber es geht ja um die Trends. Und ja klar, normal wird es Leute geben, die immer noch kein TikTok nutzen werden, auch einfach weit ihre Musik durchziehen werden, aber trotzdem wird TikTok ja, also da sind wir uns glaube ich einig, dass das einfach einen großen Impact haben wird.
Ja genau, deswegen haben wir die These ja auch aufgestellt. Da ist ja zum Beispiel Annie Jackie uns zur Seite gesprungen, ne, Fakt. Und die Community sollte die Vorteile an dieser App so schnell wie möglich sehen, mitziehen und ihre Lieblingsrapperinnen auf TikTok supporten. Neue Plattformen geben immer neue Möglichkeiten, diese Genre wachsen zu lassen und ihm Anerkennung zu geben. Warum die Zeit anhalten wollen, check the cash cow and profit from it. Ja, und ich glaube, da haben wir aber ein schönes Beispiel, weil es genau der andere Ansatz, und ohne, dass wir die Leute kennen, würde ich sagen, beide Kommentare zeigen schon die unterschiedlichen Ansätze ihrer, der Sichtweise auf Musik. Und ich glaube, das ist
Wobei
der gesamte...
Ja. Hier noch kleiner Zusatzpunkt. Andy kennst du. Die hat Praktikum bei uns gemacht.
Ah, krass. Ach ja, stimmt. Die war das?
Genau. Die hat das kommentiert.
Das ist ihr Instagram-Account?
Davon gehe ich aus. Zu 99%.
Ja, krass. Okay, wusste ich. Schöne Grüße. Dann ja. Umso schöner. Aber ja. Sehr guter Punkt. Und man sieht, wie weit sie von Klaus Brandenburg wahrscheinlich auch ein passionierter Love-and-Hate-Hörer, wie ich es mir gut vorstellen kann, entfernt ist. Und ich glaube, genau da wird auch die spannende, wie soll man sagen, Weltenteilung rund um diese App stattfinden. Ne? Oder was sagen die weiteren Kommentare?
Ja, voll. Ich würde auf jeden Fall noch zu den Pro-Kommentaren noch einmal Bangarang Dave zitieren. Na, das hoffe ich doch. Auf keiner anderen Plattform ist es möglich, für kleine Künstler so bekannt zu werden und sich eine Community-Hörerschaft aufzubauen. Darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen. Wer war die Kandidatin nochmal? Ilo war das, glaube ich, ne? Die erst über TikTok sich dann ins Musikgame gesneakt hat. Genau, auf keiner anderen Plattform habe ich es so stark erlebt, dass die Black- und LGBT-Community für ihre Rechte fightet. Dort wird so viel Aufklärung betrieben und jeder darf mitreden. Da du dort durch die For You-Seite bei jedem x-beliebigen User auftauchen kannst. Leider ist Rap doch nicht so erfolgreich, wie es sein könnte, aber viele talentierte Künstler arbeiten daran. Ja. Also es ist auch das, was ich meine, so wenn man sich so ein bisschen mehr mit TikTok beschäftigt, ist es mehr als nur irgendwelche Leute, die rumhampeln und tanzen. Also da passiert deutlich mehr. Man muss sich halt einfach nur damit beschäftigen. So. Und das versuchen wir auch irgendwie den Leuten ein bisschen nahe zu bringen, dass sie sich dann auch einfach mit den Themen beschäftigen. Denn TikTok wird kommen. Also.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Man sollte vielleicht an der Stelle auch immer klar machen, wo, also ich denke, unser Standpunkt sollte klar sein, auch wenn da immer Diskussionen von A bis Z auch auf unseren Socials stattfinden. Aber trotzdem, glaube ich, ist unsere Position ziemlich klar. Insofern ist, schöner Titel, Fuck Off 81. Ich hoffe mal, er ist 81 geboren. Deutschrap hat viel über die Jahre viel Charme eingebüßt. Es hat seinen Charakter so verändert, dass es erst in die Fänge von TikTok gelangen konnte, sagt er. Ja, ich kann verstehen, was er meint. Ich glaube aber, das werden auch die Vinyl-Liebhaber gesagt haben, als die CD gekommen ist. Ein bisschen anderer Form. Das bisschen Deutscher, was noch übrig geblieben ist, steckt gefühlt noch im Erbgut. Ich bin dafür, der Scheiße endlich meinen eigenen Namen zu geben, bevor die Hip-Hop-Kultur auf die Liste der gefährdeten Arten kommt und zum Aussterben bedroht ist. Ich verstehe voll, was er meint. Und ich glaube, das hängt mehr mit der Größe und dem Volumen zusammen, das Deutschrap mittlerweile angenommen hat. Mein lieber Freund Bass hatte immer so diese schöne Metapher von dem Baum, dem Hip-Hop-Baum, auf dem man das alles betrachten kann. Und die Äste werden halt immer größer, der Baum wird immer größer. Und deswegen kann man hinten links auf dem Ast sitzen und Hip-Hop-Kultur einatmen wie zu den frühen 90ern und trotzdem irgendwie zu dem gleichen Kosmos zugehören wie der junge 18-Jährige, der auf TikTok jetzt seine Rhymes spittet.
Ja, wobei mir so ein Kommentar dann am Ende trotzdem ein bisschen zu negativ ist. Also ich kann es auch nachvollziehen, worum es ihm geht, aber so am Ende sind wir doch, also es klingt jetzt alles so ein bisschen rosa-rote Bille und ja, wir haben uns alle lieb, aber am Ende des Tages sind wir ja alle eins so. Und also klar, es gibt die Leute aus den 90ern, die wahrscheinlich Probleme mit jetzigen Leuten haben. Und diese Generationskonflikte ziehen sich ja durch die ganze Hip-Hop-Historie. Aber am Ende frage ich mich halt auch, was es uns am Ende dann bringt. Also diese Gräben aufmachen. Und das ist irgendwie alles der Sache nicht dienlich am Ende, weißt du?
Ja, genau. Ich glaube auch ehrlicherweise, dazu sind wir auch so ein bisschen da, um es für euch einzuordnen. Deswegen setzen wir auch diese Thesen so ein kleines bisschen auf, um mal ein bisschen... natürlich auch mal ein bisschen zu provozieren und ein bisschen zu rütteln und mal Gedanken zuzulassen, die vielleicht, wie soll man sagen, nicht automatisch immer nur in eine Richtung gehen. Und deshalb nehmen wir vielleicht auch das ein oder mal eine stärkere Stellung eben in die eine oder andere Richtung ein. Und ich glaube, wir beide, und bei mir hängt es vor allen Dingen damit zusammen, dass ich mich mit TikTok in den letzten Monaten, würde ich sagen, relativ intensiv beschäftigt habe und es früher auch genau als die Plattform wahrgenommen habe, die sie ja auch vordergründig offensichtlich für genau die Kontraprotagonisten auch immer noch ist. Und habe die Vielfalt und die Möglichkeiten daran für mich jetzt erst so langsam verstanden. Und bei allem, was es da gibt und was du vielleicht für dich auch algorithmisch zur Seite schieben musst, steckt da trotzdem ziemlich viel Potenzial und einfach auch eine unausweichliche Orientierung genau dahin steckt damit drin, die man einfach nicht mehr abwenden kann. Und deswegen sollte man sich damit beschäftigen.
Ja, einen Kommentar würde ich tatsächlich aber auch noch ganz gerne vorlesen, und zwar den von TMZK45. Der meinte, dass Ratar ist gut im Marketing, die anderen Hampelmänner, die TikTok-Trends anpeilen, sind eh verloren. Finde ich ja auch ein bisschen interessant, weil also Xatar ist dann okay, also hat dann die Kredibilität oder darf das machen, aber die anderen sind dann direkt wieder die Schlechten. Ist mir auch ein bisschen zu, ja, ich weiß nicht, argumentativ irgendwie auch nicht auf der Ebene, finde ich. Also der darf das und die anderen dürfen das nicht, weil die sind eh verloren, ich weiß nicht.
Da sind wir wieder bei dem subjektiven Standpunkt.
Ja.
Der gehört übrigens auch zu jeder guten neuen These dazu. Und ich glaube, bei der wird es dann heute auch mehr um Subjektivität und Wahrnehmung gehen, als um den großen ganzen Knall für die Hip-Hop oder Evolution in Deutschland. Deswegen jetzt hier schon zur These der Woche.
Mhm.
Leg los, was haben wir?
Ja, These der ja, Kalenderwoche 9, wie ich sie jetzt seit neuestem nenne, ist...
Okay, Leute, das heißt, ihr müsst ab jetzt bitte anfangen, eure Kalender in Kalenderwochen einzuteilen. Das ist auch so eine Sache, die lernt ihr in der Business. Wer von euch da so ein bisschen zuhört, weiß, dass es immer in Kalenderwochen gesprochen wird. Ich habe da lange mit zu kämpfen gehabt, bis ich dann irgendwann in meinem Kalender eine Einstellung gefunden habe, dass ich zumindest hier sehe, von welcher Kalenderwoche sie reden. Ich gucke kurz nach, Kalenderwoche 9 ist tatsächlich 1. März. Ja, okay, ja. Diese Woche, also...
Stell mal eine These auf.
Meine These ist,
jeder Verse eine These, als wäre ich Martin
Luther. These, Rap ist gut für Seele und Körper.
Ja, die These der Woche ist, Sampler sterben aus. Denn wer deutschen Rap verfolgt, hat vielleicht mitbekommen, dass uns eventuell demnächst ein paar Sampler bevorstehen könnten. Einmal der 187 Straßenbande und auch Sierra Kid hat einen Team Fuck Sleep Sampler, mit der Dosaya Kidfinity ja zumindest schon mal in den Raum geworfen. Das hat er gemacht und wir fanden das Thema ganz spannend und haben uns aber auch die Frage gestellt, so Sampler, ob das überhaupt noch ein Ding ist, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, weil ja im Laufe der Zeit ist es ja schon ein bisschen weniger geworden als noch vor, ja, in der Vergangenheit. Dazu werde ich jetzt kommen und zwar, ja, was für die These spricht, ja, früher waren ja die ganzen Konstellationen so ein bisschen anders. Also wenn man jetzt an Agro Berlin denkt oder die Sektmusik, das waren halt irgendwie Crews, die auch direkt so vermarktet wurden. Also die sind als Crew aufgetreten, waren dann alle noch beim gleichen Label gesigned und hatten dadurch auch schon eine ganz andere Macht, eine ganz andere Stellung, als wie wir sie heute erleben. Genau, das ist schon mal so das Grundding. So diese Formation, die, würde ich sagen, gibt es so krass gar nicht mehr, denn ja, Labels sind heute weniger Crews, sondern mehr Kollegen. Ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht so die Beziehung zwischen Xatar und Meru, die ja beide auf dem Alles-oder-Nichts-Label gesampelt sind, wo man jetzt aber irgendwie nicht davon ausgeht, dass die beiden irgendwie super, also gut, kann natürlich sein, dass die werden bestimmt viel miteinander zu tun haben, aber so öffentlich assoziiert man die jetzt nicht zwingend als AON-Crew, würde ich zumindest sagen, sondern pflegen dann da mehr eine ja, geschäftliche Beziehung, auch wenn sie wahrscheinlich miteinander befreundet sind oder zumindest cool miteinander sind, aber so, es ist nicht mehr dieses Crew-Ding wie noch vor 15 Jahren, wenn ich das jetzt nochmal mit dem Agro-Berlin-Ding vergleiche, genau. Ja, und generell irgendwie früher, wenn man über Sampler gesprochen hat, über Crews, dann lagen auch oft Disses im Raum, das war ja auch immer so ein Ding, Agro-Berlin gegen IGJ oder Selfmade Records mit Agro Berlin, die haben sich ja auch eine Zeit lang gebieft und das wurde dann auch oft auf den Samplern ausgetragen. Und wenn man nochmal 10 Jahre zurückdenkt, waren wir auf jeden Fall nicht in der finanziellen, wirtschaftlichen Lage, wie wir heute sind. Wahrscheinlich war es früher sogar ganz klug, so einen Sampler zu bringen, weil man da halt auch immer direkt mehrere Fanbases miteinander vereinbaren konnte, sprich man konnte so vielleicht mehr Impact, mehr Relevanz generieren, mehr Platten verkaufen auch. All das ist heute ja ein bisschen unnötiger geworden, wenn du die anguckst, dass jede Woche die Top 10 von deutschen Rap-Artists dominiert sind, das braucht es vielleicht auch einfach gar nicht mehr. Genau. Und auch ein ganz spannender Punkt finde ich auch, das Streaming-Zeitalter hat ja auch unsere Songs kürzer gemacht, die Alben kürzer gemacht, so, weiß ich, einstündige Alben gibt es im Deutschrap-Kosmos eher weniger, es sind meistens 35 Minuten. Das neue Xatar-Ding ist jetzt 28 Minuten lang, hat 12 Songs, also da hat sich das auf jeden Fall auch verschoben. Und da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ob diese Sampler dann auch noch überhaupt zeitgemäß sind, weil das ist ja meistens immer so, die Crews, nehmen wir mal eine fünf Rapper, die sich auf einem Track treffen, so jeder macht einen Part, da kommt die Hook, dann geht der Song direkt 6 Minuten und da stellt sich natürlich die Frage, ob das überhaupt noch nötig ist, ob sich die Leute das anhören. Der Trend geht ja klar dazu, die Songs kürzer zu halten, vielleicht auch mehr Songs zu generieren, weil man mit mehr Songs auch einfach mehr Plays schaffen kann. Und all solche Punkte spielen da mit rein. Genau, die immer kürzer und einmal habe ich erwähnt. Und zum Ende hin wollte ich auch noch sagen, dass diese ganzen, also Rapper featuren sich mittlerweile viel mehr. Man findet auf anderen Plattformen statt. So, vielleicht connectet man sich mal auch mit Leuten aus etwas anderen Gefilden, um dann einfach nochmal eine andere Bubble zu erreichen mit seiner Musik. Das ist auch noch ein Punkt, den ich interessant finde. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ob diese neue Feature-Thematik, wie man Features einsetzt oder wo man auch immer stattfindet, dass das vielleicht so ein bisschen die neue Art dieses Sampler-Gedankens ist, auch wenn es dann natürlich kein richtiger mehr ist.
Genau. Du hast viel Ausführungen gemacht und damit auch schon viele Pro und Cons eigentlich auch so aufgelistet. Ich glaube, am Ende ist es für mich ein Bauchgefühl. Denn ein 187-Sampler hat ja schon etwas mit einem Zusammenhaltsgefühl zu tun, aber auch mit einer gelebten Struktur und damit vielleicht auch einer gewissen Erwartungshaltung. Mhm. Weil es ja schon zu dem Mythos-Aufbau beigetragen hat und wahrscheinlich auch ein ganz entscheidender Eckpfeiler ist, es als Crew und als Bewegung wahrzunehmen, das aber heute in dieser individualisierten Streaming-Eindimensionalität gar nicht mehr vonnöten ist. Und ich glaube, damit die Emotionalität, die man damit verbindet, wenn ein großer Selfmade-Label-Sampler gekommen ist und endlich alle geile Collabo-Tracks gemacht haben und so, das offensichtlich, also ich meine, bei mir sowieso, das ist aber dann generationsbedingt, dann vielleicht ein bisschen an Reiz verloren hat, weil ich meine Sampler und Collabos hatte, die mich getriggert haben. Und heute der Bedarf da manchmal gar nicht so groß ist, weil die Features ja eh, also es geht schon damit los, dass die Features ja eh kommen. Also die Feature-Bereitschaft von Künstlern ist heute aufgrund der schnellen Algorithmen und der Möglichkeiten im Streaming auch eine ganz andere, als es noch vor vielleicht Jahren war. So, und also auch über Crews und so übergreifend. Und ich glaube, damit führt das automatisch dazu, dass die klassische Idee von wir sind eine Crew, ein Label, eine Gang, was auch immer so, das braucht es wahrscheinlich in bestimmten Punkten nicht mehr. Es sei denn, keine Ahnung, die 102 Boys oder BRZ oder so machen das nochmal und supporten dann auch den, was bei 187 ja funktioniert hat, den dritten und den vierten und den fünften auf der Liste.
Ich glaube aber tatsächlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es auch sehr schwierig, so einen Sampler überhaupt fertig zu machen. Also überhaupt, also wenn wir jetzt mal von einem Label ausgehen, von 5 Leuten oder so, du musst erstmal die Leute zusammenfinden, ihr müsst Termine ausmachen, ihr müsst die Zeit nehmen, wenn jeder nebenbei noch irgendwie Solo-Projekte und was weiß ich noch andere Sachen umstartet, dann ist das ja auch irgendwie einfach, also das ist ja auch schon ein Problem, überhaupt das zu konkretisieren. Und ich meine, das beste Beispiel dafür ist der Aslak-Sampler, der 2010 rauskommen sollte. So. Oder 2011, der ist ja bis heute nicht rausgekommen. So.
Ja, genau. So,
und da kann ich mir auch vorstellen, dass es halt irgendwo praktische Gründe hatte, weil die Leute keine Zeit hatten oder einfach auch die Solo-Karrieren einfach auch wichtiger waren und sie es einfach nicht mehr nötig hatten, diesen Sampler zu machen. Weil dieser Sampler, würde der heute kommen, der hätte einen ganz anderen Impact als noch vor 7 Jahren.
Und das macht ja zum Beispiel den 187-Sampler von seinem bestimmten Standort, wo er gerade ist, noch wieder anders. Ich meine, das wirkt wie ein großer Jungsausflug nach Mexiko, wo Aufnahmegeräte dabei sind. Man nimmt den Sampler auf. Von Karrierenstandort braucht keiner von denen einen Sampler.
Ja, eben.
Alle also, Nummer 1 Künstler.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob Maxwell auch eine 1 hatte, aber sonst alle anderen Nummer 1 Künstler. Und damit, also ist der, also dieser Push-Effekt, der an einem Sampler vielleicht auch umso wichtiger hat, der findet halt nicht mehr statt, weil aber eben auch, und das hast du jetzt auch schon ein paar Mal betont und mich auch nochmal wiederholt, die Vertriebsstrukturen heute andere sind. Und kein Newcomer, wenn er heiß ist, braucht die anderen Künstler, um sich groß zu machen. Da reicht das Feature, dass du auch schnell per Dropbox hin und her verschicken kannst.
Kurze Frage zwischendurch, was ist dein Lieblingssampler? Hast du einen? Weil ich muss mich sagen, ich tue mich tatsächlich schwer. Das ist, glaube ich, gar nicht so das Format, worauf ich so krass hinfiebere.
Nö, überhaupt nicht. Habe ich auch früher nicht. Ich fand das immer alles ganz nett, aber das Problem für mich an einem Sampler ist ja, dass in der Crew, in dem Konglomerat, nennen wir es mal, aus Künstlern, die sich da treffen, ja nicht fünf sind, die ich cool finde, sondern zwei, die ich cool finde, drei, die ich mittelmäßig finde und einen oder zwei, die ich und zwei, die ich doof finde oder die mich langweilen. Und trotzdem muss ich mir sie überall anhören. Das heißt, es bleiben de facto ein paar Tracks über. Aber ich bin halt ein riesengroßer Freund von thematisch innovativen Posse-Tracks. Und die Innovation muss nicht automatisch eine Neuerfindung sein. Es kann auch eine schöne Ist-Situation von etwas Vorhandenem sein. Aber wenn es eine gewisse Straße, eine gewisse Brachialität gibt oder bei Conscious eine gewisse Individualität und auch eine Inhaltsstärke und ein Wortwitz, dann bin ich immer noch ein sehr großer Freund davon, weil also Collabo-Tracks haben immer einen Impact, wenn sie gut gemacht sind. Label Samplers Song Nummer 6 von 10 ist eher so.
Ja, ich weiß, was du meinst. Sehe ich eigentlich genauso.
Ich könnte jetzt versuchen, Ansage 4 anzurappen oder so, aber also da gibt es ja, dass der Kult, da, also, und das ist vielleicht der letzte Punkt, bevor ihr anfangen könnt, mit uns mitzudiskutieren. Sampler haben natürlich auch einen gewissen Impact auf die Marke des Labels gehabt. Also auf die Marke drumherum. Und sei es, du nimmst 187 zum Beispiel, die jetzt kommen wieder als eine Marke, oder du nimmst Agro Berlin oder du nimmst Selfmade Records oder du nimmst Banger Musik oder so. Und überall funktioniert das halt, weil dann das Team damit groß gemacht wird. Und solange man das noch als seine, wie formuliere ich das, als seine Business-Strategie mit vorhat, ein Crew-Gefühl zu schaffen, dann sollte man immer wieder Sampler machen. Oder was sagt ihr? Sterben Sampler aus? Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, mit uns drüber zu diskutieren. Und vor allen Dingen in diesem Fall ist es ja auch weniger, glaube ich, eine Für- oder Wider-Diskussion, sondern ich würde es einen Tick weiter öffnen. Schickt uns doch einfach mal eure Erinnerungen, Empfindungen, Gefühle zu Samplern. Welcher war geil, warum? Welcher war sinnlos? Auf was würdet ihr euch freuen? Wer sollte mal unbedingt anmachen und hat es nicht geplant? Gebt uns gerne Feedback in dieser Form. Das nehmen wir auf jeden Fall in die nächste Woche mit auf, oder?
Ja, ich glaube, da werde ich auch mit kommentieren. Ja, und mir den Aslak-Sampler wünschen.
Dann wünschst du dir mal den Aslak-Sampler. Ich muss ja zum Beispiel sagen, dass diese ganzen, ich als großer J. Cole-Verehrer, die ganzen Dreamville-Dreamville-Sachen so, dass ich mich das alles, das hat mich nicht geflext, das ist mir egal.
Ja, super krass, da sind so viele geile Künstler drauf, aber bei mir war das am Ende des Tages genauso. Das hat mich irgendwie auch gar nicht interessiert. Und ich habe es echt ein paar Mal versucht, weil da einfach auch Leute sind, die ich auch, also persönlich solo auch der befeier, aber irgendwie.
Ja, ich finde sowas ist von der Idee und vom Impact vielleicht manchmal geil als der Inhalt. Ihr seid dran. Das ist die These der Woche. Sampler sterben aus. Was sagt ihr? Und euer Plädoyer bitte in den Socials. Und dann machen wir jetzt weiter mit den News der Woche.
Du liest die News, du willst mehr von mir wissen. Meine Fresse in die News. Ich will nicht in die News, in die Presse.
Wo sind die Newspapers?
Meine? Ich fange an. War eigentlich zuerst ein bisschen politisch, aber da ich ja nicht möchte, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid ausschließlich in einem Politik-Podcast, mache ich dazu einen Gesellschafts-Podcast mit Hip-Hop-Einfluss. Und es geht um Nemo. Der hat nämlich in einer Clubhouse und mehreren Versammlungen quasi die Leute darauf hingewiesen, dass er ein neues Ziel hat, was seine Musikkarriere ein kleines bisschen noch unterstützen soll. Oder sagen wir so, den Typen da drin noch ein bisschen mehr in den Vordergrund holen. Denn er hat sich inhaltlich, und das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen in seinem Leben, schon immer so ein bisschen positioniert neben dem Charakter mit Knasterfahrung und Straßenassoziität und einem zwei Mittelfingern für die Gesellschaft. Ich kann mich an so Situationen erinnern, wo ich ihn auf Konzerten gesehen habe und dann stand er auf der Bühne und kurz bevor er runterkommt, sagt er nochmal kurz, und übrigens Leute, benehmt euch bitte, macht keine Scheiße, nehmt bitte nicht zu viele Drogen, achtet aufeinander, bringt euch heil nach Hause und wenn ihr jetzt irgendwo abstürzt zusammen, dann bitte nur mit Kondom und so. Also der hat schon so eine gewisse, es war eine lustige Art und Weise, den Leuten ein bisschen Moral und Regeln mit auf oder Hinweise mit auf den Weg zu geben. Und jetzt hat er in Clubhouse quasi erzählt, dass er sich mit den Leuten um sich herum geeinigt hat. Er hat es genannt, eine Partei zu gründen. Es gibt schon eine aktive WhatsApp-Gruppe, um gegen die Themen Mobbing, Rassismus und Ausgrenzung vorzugehen. Und ich finde das richtig stark. Am Ende ist es keine Partei, denn er hat selber gesagt, wir wollen jetzt nicht im Parteisystem mitspielen. Also ich gehe eher davon aus, dass es so ein Verein, eine Organisation, irgendwas werden kann. Aber wenn jemand wie Nemo mit seinem Impact und vor allen Dingen auch der seinem Mindset und seiner Erfahrung jetzt das ummünzen möchte, um Leuten irgendwie eine Plattform zu geben oder selber auf das Thema Mobbing oder eben Menschenrechte, generell Gerechtigkeit für sich zu thematisieren und auf die Fahnen zu schreiben, finde ich das einen sehr, sehr interessanten und wichtigen Punkt. Denn da geht es dann weniger um den politischen, ein bisschen um den gesellschaftlichen Ansatz, aber vor allen Dingen um den eigenen Verantwortungsansatz seiner Community gegenüber. Und den nimmt er hier wahr und versucht, sich als Künstler in Verantwortung zu ziehen für das, was er auf Bühnen macht und wofür er steht. Und deshalb fand ich das eine sehr schöne News. Ich denke, sie wird Wasser für deine Mühlen sein, oder Kuba?
Mhm. Auf jeden Fall. Ich wollte aber hier auch noch, also ich kann dem eigentlich nur zustimmen, was du gerade gesagt hast. Ich wollte an dieser Stelle vielleicht auch noch mal, ich habe mir nämlich am Freitag das letzte Interview von Nemo mit Falk angeschaut, aus Ende 2019. Und das hat mich wirklich sehr krass beeindruckt, dieses Interview. Denn ich hab das Gefühl, dass Nemo seinem Ruf irgendwie auch nicht immer gerecht wird. Dieses Interview ist so stark und man darf nicht vergessen, der Typ ist 95er, glaube ich, der ist ein Jahr älter als ich und der hat da so viele gute Sachen gesagt und Nemo war ja auch in der Vergangenheit öfter mal ins Kreuzfeuer von Medien geraten oder musste sich auch verantworten, auch zu Recht teilweise und das hat er auch alles eingesehen, aber ich finde es einfach, also er geht sehr, sehr gut damit um und auch, jeder ist ein Mensch, jeder macht Fehler und dazu steht er auch, aber er macht es irgendwie auch nicht größer als sonst und sagt dann auch, ja, ich werde morgen wieder den nächsten Fehler machen und trotzdem werde ich versuchen, mich zu bessern und die sind aber wirklich krass und am Ende war Falk ja auch sogar noch wirklich sprachlos. Ich habe ja noch sogar noch ein, zwei Memos mit ihm ausgetauscht, weil mich dieses Interview echt angetan, dieses Interview. Und ja, wenn man Falk erstmal zum Schweigen bringt, dann heißt das ja auf jeden Fall auch was. Also wirklich, das Interview kann ich euch echt nur ans Herz legen. Sehr gutes Ding.
Muss man aber wirklich sagen, ich hab auch schon so ein, zwei oder verschiedene Gespräche mit ihm über Dinge geführt, die mich auch immer wieder davon beeindruckt haben, dass der Typ viel, viel mehr Empathie hat, als man ihm vielleicht auf den ersten Blick abnehmen wollen würde. Und man auch immer nicht vergessen darf, wo man herkommt und was man gemacht hat und trotzdem dann aber immer diesen Bogen wieder zu finden. Deswegen mag ich diese Idee, deswegen war es auch meine News und ich bin vor allen Dingen A, gespannt, was er daraus macht und B, auch ziemlich zuversichtlich, dass er das richtig machen wird. Dazu hat er übrigens auch den Nachfolger vom Habibi-Mixtape angekündigt. Also Leute, folgt ihm, ihr werdet, wenn ihr Nemo mögt, genug mitbekommen und da kann sicherlich was Spannendes entstehen. Ich glaube, auf Clubhouse müsstet ihr jetzt aktiv sein, um ihm dabei weiter zuzuhören, was seine Partei, ne, Anführungsstriche, und die Entwicklung dahinter betrifft. Wenn ihr eine wirkliche Hip-Hop-Partei haben wollt, gibt es immer noch die Urbane. Die würde ich euch einfach mal ins Herz legen. Falls ihr jetzt einen aktivistischen Ansatz habt und denkt, ihr müsst was machen, guckt vielleicht auch mal dahin. Wir hatten zum Beispiel auch Circulate den Generalsekretär dieser Partei in der Love and Hate-Folge, in der letzten oder vorletzten. Könnt ihr auch noch auf allen Plattformen anhören. Das war Nummer 40. Deine News ist auch schon wieder hat einen interessanten Ansatz. So, ich habe sie angelesen und habe sofort, ich sag wie es ist, ich habe sofort, sag mal, der einen oder anderen Redaktion oder Produktionsfirma, mit der ich zu tun habe, nochmal kurz den Link rübergeschickt und gesagt, Leute, wir müssen reden, weil ich das Thema so spannend finde.
Ja, voll. Und tatsächlich kann ich den Rapper bis vor letzter Woche noch gar nicht. Und zwar geht's um Digger D. Das ist ein okay Drill-Rapper. Und ja, aus West London ist der Junge her, gilt als Pionier in der UK-Drill-Szene und der hat jetzt ein Release rausgebracht, ein musikalisches Projekt. Und das ist nicht die News, sondern die News ist, dass Digga D von der Polizei überwacht wird und auch dieses Release quasi kontrolliert wurde. Denn Digga D ist Teil der Crew 1011. Ist die Postleitzahl, ist glaube ich eine Postleitzahl im Westen Londons, genau. Und ja, da ist er schon seit längerem aktiv und in der 8. Klasse wurde er auch, ist er auch das erste Mal in Konflikt mit dem Gesetz geraten, wegen Cannabis-Delikten, hat dann 2016 seine ersten Releases rausgebracht. 2017 wurde seine Crew verhaftet, 2017 war das. Die hatten habe ich gerade gesagt, ne?
Nee, ich lache nur drüber, warum sie verhaftet wurden, weil man sich mal vor Augen führen muss, dass die Jungs halt einfach mit Baseballschlägern und Macheten bewaffnet auf dem Weg waren, irgendwo eine andere Gang aufzumischen, zeigt, dass er aus welchen Gründen auch immer das aber schon recht ernst nimmt, die Jungs, was sie da machen. Also es ist nicht mehr zu spaßen offensichtlich.
Ja, auf jeden Fall. Also die Jungs wurden dann im Zuge dessen verhaftet. Für die Macheten und die Baseballschläger und die Konsequenz daraus war, dass es gab ein Jahr Haft und 2018 wurde dann der Criminal Behavior oder die Criminal Behavior Order ins Leben gerufen, unter der Digga, die nach wie vor unter der, ja doch, leiden kann man schon sagen, unter der er leiden muss. Denn die Folgen dieses CBOs sind, dass Musikvideos der Crew gelöscht wurden. Es ist untersagt, bestimmte Inhalte zu sagen, also Gewalt, man darf sogar bestimmte Postleitzahlen aus London nicht nennen. Tatsächlich geschehene Vorfälle darf man nicht erwähnen und es gibt eine Liste von Namen, die man nicht erwähnen darf in seiner Musik. Genau, und als wäre das alles nicht schon genug, müssen die Veröffentlichungen vorab an die Polizei gehen, die werden dann geprüft und wenn Digga D einmal gegen die Auflagen verstößt, droht ihm schon direkt die nächste Haftstrafe. Und das ist ihm auch in den letzten Jahren passiert. Er musste immer wieder mal ins Gefängnis, weil er gegen diese CBO und seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Genau. Und
es ist halt insgesamt aber auch, also es klingt jetzt alles so ein bisschen lächerlich, in Anführungsstrichen, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, jetzt dürfen wir nicht mehr Eimsbüttel in Songs nennen oder irgendwie sowas. Es gibt ja schon vor allen Dingen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein neues Kriminalitätsphänomen. Also nicht neu, aber was in den letzten 3, 4, 5 Jahren in den UK auf jeden Fall extrem zugenommen hat. Das ist die sogenannte Knife Crime Rate, die quasi, also Messerstechereien, um an der Stelle Buddy Ogun zu zitieren.
Legende.
Ja, genau. Oder auch Heiko, wer war das? Kurt Hassel, ne? Der früher gerappt hat, du bist Messerstecherei gewesen, scheinbar kein guter Messerstecher dabei gewesen, denn du Idiot bist ja immer noch am Leben. Zitat Ende. Jetzt wieder ernst, er hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt mit seiner Gang, weil die Musik, die sie machen, offensichtlich der Soundtrack zu genau dieser Gewalt ist, die von den Behörden in den USA, in den UK nicht einzudämmen zu sein scheint, weil ehrlicherweise ein Messer auch einfacher ist zu kriegen ist als eine schwere Schusswaffe. Das wiederum dazu führt, dass man dem nicht Herr wird. Und das Thema ist halt auch so groß geworden, dass Stormzy es ja zum Beispiel auch in Glastonbury zum Thema gemacht hat.
Genau, Stormzy hat sich nämlich zu diesem Problem auch geäußert und hat gesagt, dass das Problem viel tiefer geht, als ein Rapper mit einer sticheren Weste, ein Song oder 1000 neue Polizisten in den Straßen. Das ist ein soziales, ein wirtschaftliches, ein Rassismusproblem. Ich kenne die Antworten darauf nicht. Ja, das wollte ich gerade auch sagen, dass also der Zusammenhang zwischen der Musik und der ansteigenden Gewalt, das ist mir persönlich zu einfach, denn also die Probleme sind ja viel naheliegender. Also es geht ja nicht, also klar, Musik kann auch ein Faktor sein, aber es ist nicht der Hauptfaktor, der, also du hast ganz andere Probleme, wenn du dich entschließt, solche Sachen zu machen. Und da geht es, glaube ich, nicht darum, welchen Song du hörst.
Deswegen betone ich ja auch, dass es der Soundtrack genau zu diesem Problem ist. Weil das wird immer so sein, du hast den bestimmten Bezug, wirst du haben, und die Gang-Realität, die Digga D in seiner Musik beschreibt, führt halt genau dazu, dass dieses Thema von der Gesellschaft so aufgenommen wird, dass man jetzt der Meinung ist, man muss Listen erstellen mit Dingen, die nicht mehr in Texten stattfinden dürfen, und damit löst man das Problem. Was ja nicht der Fall ist. Insofern ist das alles ein sehr, sehr absurder, aber zugleich auch interessanter Punkt, den ich ehrlicherweise noch mal ein bisschen im Auge behalten möchte. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich würde den gerne mal treffen, glaube ich. Aber Mixtape ist draußen, ne? Made in the Parix.
Ja.
Übrigens muss ich sagen, der Song, der dazu, Blue Woo, oder wie heißt der, der dazu rausgekommen ist, den finde ich, der hat so eine geile Stimmung. Also
bin ich noch nicht in den Genuss zugekommen.
Ah, oh, Digga, das ist irgendwie. Aber lustig, dass es dann auch schon trotzdem alles so
da ist super viel zensiert auf dem Album,
ja, genau,
kann das zensiert sein?
Ist, ja, genau.
Ja.
Ich glaube, ehrlicherweise können wir ganz glücklich sein, dass wir in Deutschland noch nicht an diesem Stand sind, weil das nämlich auch heißt, dass die Gewalt in den bestimmten Vierteln zugehörig zur Musik noch nicht in dem Maße da ist. Aber es sollten Warnsignale dafür sein, dass man vielleicht auch innerlich und gesellschaftlich ein bisschen mehr beiträgt, anstatt einfach nur Grenzen aufzubauen und Viertel sich selber zu überlassen. Und nicht die Abgehängten noch weiter abzuhängen. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte dabei, wie ich finde. Hast du noch ein paar Handvoll News eigentlich mitgebracht? Denn wir haben schon wieder nur über jeweils eine gesprochen, aber da ist ja wieder mehr passiert. Ne?
Natürlich. Ich habe
herzlich willkommen zur neuen Spezialrubrik. Herzlich willkommen zur neuen Spezialrubrik von Kuba. Jetzt Trommelwirbel. Und jetzt du.
Eine Handvoll News.
Los geht's.
Genau, Bowser hat am Freitag sein Album rausgebracht. Das ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Was die meisten aber vielleicht nicht wissen, ist, dass er 3 Tage davor einen Livestream gestartet hat, der dann, glaube ich, auch 3 Tage lang ging. In diesem Livestream wurden unterschiedliche Kunstinstallationen gezeigt, die im Kontext zur Album-VÖ stehen. Also es wurden Bildschirme, Gemälde, Skulpturen gezeigt, die zum Album passen. Und was auch noch zu erwähnen ist, dass Bowser hat ja angekündigt, dass es sein letztes Album werden würde. Dem ist nicht so. Es wird nicht Bowsers letztes Album gewesen sein. Denn er hat viel zu viel Musik für uns über, als dass er jetzt einfach seine Karriere beenden könnte.
Hast du den Livestream gesehen?
Ich habe mal 15 Minuten reingeskippt.
Okay, habe ich was verpasst?
Also ich habe in den 15 Minuten habe ich nichts verpasst, würde ich sagen. Ich fand's, also ich glaube, die Idee war ganz nett, also die Idee ist bestimmt ganz nett gewesen, aber ich glaube, am Ende war es ein bisschen zu, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie zu, nicht für die richtige Leute, ich weiß nicht, ich glaube nicht für das richtige
für
Publikum.
Die Plattform.
Ja, ehrlich, ja, würde ich sagen. Also mir was, also ich habe mich ehrlich gesagt gelangweilt.
Ja, das ist interessant. So. In diesem Fall habe ich das Album zum Beispiel immer noch nicht gehört. Aber gestern Abend gab es pass mal, wir sind ja jetzt Montag. Also ihr hört das jetzt Dienstag, deswegen sage ich, gestern Abend, am Montagabend, gab es bei Twitch Live Album der Woche mit Yannick. Der hat das mit einer Handvoll Leuten besprochen, wird er übrigens jede Woche jetzt das Album der Woche besprechen. Diese Woche war es Bowser, das könnt ihr euch aber als VOD noch anschauen, solltet ihr machen. Ich denke, das kommt auch as soon as possible, sehr wichtiger Hinweis. Aber wenn wir so weitermachen, werden diese Handvoll News dann doch zu lang, deswegen quatsche ich weniger und du ratterst jetzt durch.
Mhm, ich ratter durch. Young Thug verliert $800,000 in Las Vegas. Ja. Das ist mehr oder weniger die News. Also, ich glaube, wer so viel Geld hat, Geld hat und das verspielt und dann trotzdem noch guter Dinge ist, der wird ganz andere Probleme haben.
Also, das sind so Menschen, die sich Diamanten in die Stirn implementieren.
Genau.
Weiter.
Weltrekord von Eminem und Nate Dogg mit Till I Collapsed. Den Song kennen ja alle, ist damals gar nicht als Single erschienen und ist heutzutage, hat mittlerweile die 1 Milliarde Streams geknackt und ist offiziell damit der meistgestreamte Song, der nicht als Single erschienen ist.
Das ist geil, ne? In der neuen Zeitrechnung wäre dieses Album ja quasi dann über Streaming so rausgekommen, dass alle Songs Singles in den Single-Charts gewesen wären. Das muss man sich alles mal vor Augen führen. Aber naja, weiter.
Khatas Album wurde von den Charts ausgeschlossen. Wir wissen bis heute nicht ganz genau warum, aber im Raum steht eventuell dann doch das Startup-Gewinnspiel, was er ins Leben gerufen hat, dass das vielleicht gegen Chart-Regularien verstoßen hat.
Es gibt noch einen Punkt, den ich dabei ganz interessant finde.
Schieß los.
Jetzt wird's investigativ. Wann wurde diese Startup-Information rausgegeben? Vor Beginn oder während der Chartwoche?
Ich glaube tatsächlich nach Release des Albums, sofern ich das im Auge habe.
Und wenn das der Grund ist? Spannend. Weiter.
Samra signed anonym bei Cataleya Edition, einem anonymen Hannoveraner Maskenrapper, mit dem Samra schon auch seine ersten Fußspuren, seine ersten Sporen sich im Rap verdient hat. Den hat er jetzt bei seinem Label Cataleya Edition gesigned. Glückwunsch.
Sehr gut. Glückwunsch. Was auch immer. Bin mal gespannt. Er macht jetzt größer Business. Ich bin gespannt, was da passiert.
Genau, dann wurde in Amerika ein Collabo-Album angekündigt, wo ich tatsächlich sagen muss, bin mal gespannt, wie es klingt. Anderson .Paak und Bruno Mars werden sich zusammentun. Jetzt am Freitag wird auch die erste Single erscheinen. Was denkst du? Eine Combo, die passen könnte?
Das ist auf jeden Fall Hitmaking-Combo, ne? Also
sehr
schön. Klingt also da Bruno Mars ja schon, aber klingt so nach Halftime-Show, Super Bowl.
Aber auf jeden Fall zwei sehr, sehr gute Stimmen. Bin mal gespannt. Dann hat Netflix noch eine neue Biggie-Doku angekündigt. Die ist auch heute erschienen, nach meinem Wissen. Nächste Woche wird sich ja Biggies Todestag zum wiederholten Mal jähren. Das ist dann wahrscheinlich der Anlass dazu. Und das Interessante an der Doku ist, dass es bei dieser Doku jetzt nicht so krass darum gehen wird, wie er gestorben ist. Sondern vielmehr geht es um sein Leben, um das Zelebrieren seines Lebens. Und ja, da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall noch so eine Doku, die ich mir reinpfeffern könnte, weil ich ja großer Biggie-Fan bin. Was denkst du?
Ich habe Bock drauf. Also, aber ehrlicherweise, sowas suchte ich blind einfach, weil dazu bin ich zu sehr Teil dieser Generation. Digga, ich nicht mehr, wir beide, ne? Also
Geburtstag. Eine andere Generation, aber
der Geburtstag und zack, mein Geburtstag ist immer irgendwie zumindest ein Tag in der Nähe von dem Todestag von Biggie, da werde ich immer verbunden bleiben. Okay. So, weiter.
Dann, interessantes von Facebook, und zwar haben die jetzt eine Rap-App namens Bars gestartet, welches man vermutlich als, Offensivaktion gegen TikTok verstehen kann. Die App bietet ihren Usern fertig produzierte Beats, Autotune und tatsächlich sogar ein Reimwörterbuch. Und bei dieser App soll es auch Freestyle-Competitions geben. Und die Clips sind auch wie auf TikTok auf 60 Sekunden begrenzt und können direkt geteilt werden. Und ja, wenn ich mir das so alles angucke, habe ich das Gefühl, dass Facebook langsam wirklich verzweifelt ist. Ne? Also die versuchen ja wirklich alles, um noch irgendwie relevant zu bleiben.
Für mich wäre noch die Frage offen, ob die App beim Öffnen auch eine Handbewegung macht und yo, yo, yo sagt.
Ich hoffe nicht. Ich glaube, die Leute, die da sitzen, dürfen noch nicht so alt sein. Aber
mich haben sie gekriegt mit dem Hinweis, dass man keinerlei Rap-Vorerfahrung braucht, um diese App zu nutzen. Ich freue mich auf die ganzen, sagen wir so, die noch auf Facebook sind, kriegen ihre Timeline jetzt vollgespült mit Bars-Releases von jedem, der mal Bars spittet.
Ey, das könnte auf jeden Fall richtig lustig werden.
Mega, mega cringy.
Ja.
Also, naja, ich bin gespannt. So, ich bin gespannt, was da geht. Und einen traurigen haben wir noch, ne?
Eine letzte News haben wir noch. Und zwar hatte Sinan G letzte Woche einen Autounfall. Ist mit seinem Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Es scheint ihm gut zu gehen. Das ist auf jeden Fall schon mal das Wichtigste an der ganzen Sache. Musste aber trotzdem nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden. Mittlerweile ist er aber wieder draußen. Und es gibt auch schon ein erstes Video von ihm, in dem er den Unfall thematisiert hat. Und ja, an dieser Stelle wollten wir natürlich nur die beste Besserung wünschen.
Ja, ich glaube auch, hat alles andere erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass es ihm gut geht. Deswegen von unserer Seite alles, alles Gute.
Voller Tatendrang und plane das Release.
Warte das Release,
ja. Bro, ich hab kurz das Release geplant.
Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
Wir haben noch ein paar Releases, ne? Und wisst ihr, was lustig ist? Ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben eine Wir haben so natürlich, wir haben so Kommunikationstools, mit denen wir arbeiten. Früher WhatsApp, jetzt sind wir so umgestiegen. Und da wird natürlich dann von der Redaktion immer so ein bisschen abgeklopft. So, was wollt ihr denn? Was sind denn eure News? Was sind denn eure Blablabla? Und was sind eure Releases? Und dann kommt ja freitags immer unsere Playlist, Thank Backspin It's Friday, die jeden Freitag um Mitternacht für euch fertig gemacht wird. Da könnt ihr dann die aktuellen Releases euch anhören. Das ist dann die Basis davon, wo wir unsere Songs auswählen. Und dann ist es an manchen Tagen immer so ein Wettlauf quasi, wer schneller durchgehört hat, um schneller den Song dann auch markt. So. Und sagen wir mal so, wie es ist. Ich bin der alte Hase von uns beiden. Ich habe jetzt, glaube ich, schon dreimal vorgemarkt dir gegenüber. Mhm. Und ich glaube, ein oder zweimal habe ich es dir dann überlassen aus Goodwill. Dieses Mal war es wieder so. Ich schreibe kurz rein, ich nehme diesen Song und habe ein Mist geerntet, weil Kuba nicht rechtzeitig durchgehört hat. Mein Song ist Kwame und Tom Hanks, Real OGs. Und das ist eine Nummer, die eigentlich relativ, ist gar nicht so aktuell eigentlich irgendwie, ist jetzt als Single rausgekommen, kommt aber eigentlich schon aus dem Januar 2020, wo es in einer Above Ground Session von den beiden performt wurde. Und das Ganze ist aber, also sagen wir so, und ich kann so, ich mag ziemlich viel, ich mag Mucke in jeder Form. Und trotzdem habe ich natürlich irgendwie einen harten Kern, der immer irgendwo da ist, wo ich assoziiert bin. Und das sind nun mal die 90er und das ist dieser Sound. Und immer, wenn ich mal so, und ich muss ehrlicherweise sagen, die Release-Woche war ein bisschen genervt bin von dem immer wieder gleichgeschalteten Durchschnitt, den ich mir sonst so anhöre, von dem ich nicht so getriggert werde, kommt dann zwischendurch so eine Nummer und die ist dann quasi wie so ein, das ist so impulsbehaftet, so, oh ja, yeah. Krass, good old days, fühlt sich gut an, gut in die Neuzeit transportiert. Per se, egal was die da gerade rappen, die haben mich. Der Beat ist geil, zack, Haken hinter. Und genauso war es bei dieser Nummer. Und dann habe ich ein bisschen zugehört und dann habe ich es nur noch mal bestätigt gefühlt, dass es die richtige Wahl ist. Denn ich mag Kwame unheimlich gerne, Tom Hanks, die geile Mischung irgendwie, das ist so schön neu und trotzdem mit so viel Respekt für Hip-Hop-Kultur, für ein paar Werte und sie trotzdem auf ihre individuelle Art und Weise interpretiert auf einem Beat, der einfach nur bum bum chuck brettert. So. Und deshalb mein Song der Woche. Gebt ihn euch bitte.
Ey, wirklich, dieser Song ist so krass. Also ich habe den letzte Woche schon ein paar Tage früher bekommen.
Und du hast ihn nicht ausgewählt, warum?
Also ich hätte nicht gedacht, dass du einen Song von Kwame und Tom pickst, ehrlich gesagt. Aber jetzt natürlich, es macht Sinn. Also bei dem Song ist prädestiniert dafür. Weil ohne Spaß, also der Beat, man kann, also erstmal, ne?
Ja, Kopfnicken.
Und ich habe den Original 20, ich habe den eigentlich den ganzen Tag nur gehört. Das war einfach, ich weiß nicht. Und ich fand den schon bei der Session schon richtig, richtig geil. Und dachte mir, wo bleibt dieser Song? Und ein Jahr später ist er da und Er macht einfach so Spaß.
Das ja, ist so krass. Ich glaube, es ist auch eher das, was dieses Boom-Bappige da drin, ne? Das ist natürlich klassisch und das ist natürlich klingt ein bisschen wie, aber ich habe mich ja auch mit Benny in der Redaktion, also hier in meinem Büro, eben ein bisschen drüber unterhalten. Meine Hausaufgabe für dich habe ich ihm vorhin schon vorgespielt und jetzt schon mal getriggert, die ist von 95. Und er sagt, er hat sich das angehört und hat gesagt, ey, krass, das Ding. Es kann auch 2020 gekommen sein, von der Produktion her. Und es hat sich 95 schon so angefühlt. Und heute sind sie aber auch hier in der Lage, den 95er Sound 2020 hinzubekommen. Also mit der gleichen Seele, nennen wir es mal. Mhm. Und das schaffen die beiden auf dem Song.
Voll, ey, also für mich sind die beiden also was Hamburg angeht, gibt es für mich aktuell eigentlich wenig Fresheres als die beiden. Sie haben ja auch schon die Concrete Cowboys 2 Tape. Das wurde auch schon angekündigt, zumindest für dieses Jahr. Das war letztes Jahr schon richtig geil, gehörte zu einer meiner Highlights. Und hört Tom Hanks, hört Kwame.
Ich nehme das Lob gerne an, dankeschön. was hast du gewählt? Ich muss ja sagen, das, was du gewählt hast, hätte ich sonst auch genommen. Das war in meinen Top 3 diese Woche.
Okay. Interessant. Ja, mein Song ist Viele Leute gucken von Baby Joy. Baby Joy war mir bis vor einiger Zeit auch noch gar kein Begriff. Ist aber, ja, könnte man auf jeden Fall kennen, wenn man die Jungs vom BAZ auf dem Schirm hat. Denn Dead Dog, der Teil des Kollektivs ist nämlich, glaube ich, tatsächlich sogar, die sind Zwillingsgeschwister, meine ich. So ganz genau konnte ich es nicht rausfinden. Auf jeden Fall sind die zumindest miteinander verwandt und sind Geschwister. Und ja, Baby Joy ist eine sehr
interessante Künstlerin, muss ich sagen. Sie hat jetzt vor 2 Wochen ihre erste EP rausgebracht und jetzt am Freitag kam nochmal die neue Videosingle, viele Leute gucken raus und ganz interessant, die spricht fließend Französisch und hat das auch auf ihrer EP eingebaut. Ich glaube, auf dem Song wird jetzt nicht Französisch gesprochen. Ist einer der wenigen, glaube ich. Genau, die EP heißt Troubadour. Troubadour, ich kann leider kein Französisch, ich weiß es nicht. Und ist in Zusammenarbeit mit Cass on the Beat entstanden, einem Produzenten aus Berlin, den wahrscheinlich auch viele Leute kennen werden. Da kann ich auch nochmal auf eine Folge Backspin Beats bei uns verweisen. Da hat sich Miriam Davutwandi mit Cass on the Beat getroffen und die haben ein Gespräch miteinander gehabt und sehr interessantes, wie ich finde. Gebt euch das. Und ja, dieser Song, für mich irgendwie ein bisschen schwierig greifbar, muss ich sagen, weil in dem Text so viel steckt und es wird nicht zwingend klar ersichtlich, worum es geht, aber es ist dann irgendwie schon ein wenig gesellschaftskritischer Song, ein deeper Song, ein Song mit Inhalt, ein bedachter Song. Und trotzdem zeigt sie sich auch verletzlich in diesem Lied. Das hatte sie auch in einem 16 Bars Interview erzählt, dass es in der EP auch viel um Liebe und Herzschmerz geht. Das sickert da auch noch ein bisschen durch. Aber der Song geht irgendwie noch viel weiter. Er handelt von Ziellosigkeit, Planlosigkeit als junger Mensch. Da sind ein paar Zeilen, die ich gerne zitieren würde. Niemand hat dir je gesagt, wo lang du musst, planlos, viel Frust, schluck ihn runter, dein Kloß. Niemand hat dir je gesagt, wie du ankommst, drankommst, klarkommst, weiß nicht mal, wie lang noch. Ja, und ich fand den Song
richtig gut, Alter.
Ich fand den Song richtig, musikalisch was anderes. Es wird gesungen und gerappt. Die Frau hat eine sehr krasse Attitude. Auch irgendwie, finde ich, hat sehr viel Star-Appeal in ihrer Stimme drin. Da steckt sehr, sehr viel drin. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns da in der Zukunft erwarten wird. Wie fandst du den Song, Nico?
Die ist gut. Die ist gut. Ich habe die schon ein bisschen im Auge. Ich habe da auch, wie soll man sagen, Ich finde die so gut, dass man auf jeden Fall mal was mit der machen muss und die noch ein bisschen positionieren muss, denn die hat alles, was du brauchst, um irgendwie, wie beschreibe ich das, einen Eindruck zu hinterlassen bei den Leuten. Verstehst du, was ich meine? Also,
ja, Eindruck finde ich ist, das trifft es sehr, sehr gut. Also bei mir war das genauso. Also als ich den Song das erste Mal gehört habe, konnte ich ihn nicht so ganz greifen, fand ihn aber sehr interessant und er hatte halt diesen Impact, wie du jetzt gerade meintest, diesen Eindruck, der mir halt irgendwie, der mich dran gebracht hat, mich ein bisschen mehr mit der zu beschäftigen.
Und ich bin, also bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und Umfeld zeigt auch, dass da genug Roughness ist, um den Sound trotzdem, ich nenne es mal ein bisschen dirty, zu halten, weißt du, so, dass das, und egal wie sanft und wie harmonisch alles ist, braucht es für mich immer so eine gewisse Erdung. Mhm. Und die spüre ich da. Deswegen bin ich sehr gespannt. Übrigens, eine ähnliche Konstellation wie bei meiner Hausaufgabe.
Warum gibt es Hausaufgaben?
Hausaufgaben!
Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen laut.
Und Hausaufgaben?
Meine Hausaufgabe muss dann irgendwelche deutschen Spasten machen.
Hi, mein Name ist Nico Backspin, ich bin Meister der Überleitung und präsentiere Ihnen jetzt meine Hausaufgabe dieser Woche, die ich letzte Woche von meinem Freund Kuba bekommen habe. Und es war der Song Rascal von einem Künstler namens Rumor. RMR geschrieben. Und ich weiß gar nicht genau, in welchem Kontext, schon von ihm mitbekommen. Und habe den auch ein bisschen gehört, ist aber nicht so hängen geblieben und so. Es war so, aha, cool, vielleicht bin ich irgendwo drauf gestoßen, fand das alles ganz cool. Und habe diesen aus Atlanta stammenden, übrigens dann doch recht harten Jungen, dann schon für mich wahrgenommen und auch so ein bisschen abgespeichert. Ich weiß wirklich nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber wie gesagt, am Ende ist nicht so, okay, es ist jetzt in den oberen Listen meiner Playlisten und ich bleib da dran. Und dann kommst du mit dieser Nummer. Rascal heißt der Song. Und ganz wichtig, wenn ihr das jetzt hier hört, tut mir einen Gefallen, wir machen gerne kurz Pause für euch. Jetzt müsst ihr kurz Handy oder irgendwas Tab aufmachen. Wenn ihr es nicht kennt, YouTube-Video anmachen und lasst nebenbei das YouTube-Video laufen. Ihr könnt das erstmal ohne Ton machen, weil dann erkläre ich euch nämlich kurz ein bisschen, was passiert. Denn das ist das Absurde dabei. Da sitzen halt eine Horde oder stehen halt eine Horde Jungs in Atlanta Fenster vor irgendeinem Haus. Es werden dir in 3 Minuten 30 gefühlt 500 Waffen in die Fresse gehalten, während du das Video anguckst. Es ist nur Sturmmasken, alle sind vermummt. Du hast Goldzähne in der Fresse und denkst dir, okay, alles klar, jetzt kommt der härteste Song der Welt auf dich zu. Und dann ist es ein Typ, der singt. Der singt Country-Balladen. Fängt an a cappella mit der Country-Ballade Rascal von Rascal Flatts. Country-Sänger, nie von gehört. Hab mir das Originalvideo angeguckt, hab gedacht, was für ein Spacken. Und der ist bestimmt auch ziemlich erfolgreich. These Days heißt das Ding. Damit fängt er an und macht dann weiter mit der Interpretation von einem weiteren Song. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es dann am Ende einfach nur ein Cover ist oder ob es dann auch selbst performt, also selbst geschrieben ist. Aber dieser ganze Song ist so stark gemacht, weil er im Prinzip die Zerrissenheit eines Jungen von der Straße, der quasi von Gangkriminalität, Gewalt, Drogen und all dem, wenn er da drin lebt und nicht da rauskommt und gefangen ist in diesem Strudel und diesen Schmerz in Worte fassen will, diese Verzweiflung über sein eigenes Leben und darüber, über die ungerechte Behandlung von den Polizisten, von der Macht, die von außen ihn quasi dazu macht, dass er so ist, wie er ist, das Ganze in einen Song gebracht und performt als Country-Ballade. Ist ein großartiges Piece, hat richtig Spaß gemacht zuzugucken und hat ihn mir auf jeden Fall noch ein bisschen näher gebracht. Also ich empfehle euch dringend, Video erstmal ohne Ton angucken und dann nochmal mit Ton. Das reicht eine Minute, guck sie einmal an, damit du ein Gefühl dafür hast. Habt ihr jetzt ja wahrscheinlich gemacht, jetzt dürft ihr den Ton anmachen und könnt es euch nochmal den ganzen Song nochmal anhören. Also gute Hausaufgabe, Kuba. Warum zur Hölle? Wie bist du drauf gekommen?
Eigentlich nur wegen dem Video und ich wollte einfach den Gegensatz aufzeigen, weil also als ich das erste Mal gesehen habe, war ich einfach schockiert, ich musste lachen oder ich musste erstmal die richtigen Emotionen finden, wahrscheinlich, also das hat mich einfach so vor den Kopf gestoßen, das macht ja einfach so gar keinen Sinn, aber es am Ende hat, also ich weiß nicht, gefällt der Song dir persönlich irgendwie auch gut, kannst du den hören? Weil ich finde ihn irgendwo auch gut am Ende des Tages, aber...
Dicker, wie der Typ da steht und dann, I wake up! With teardrops.
Hast du dir mal
fall down like rain. So, das ist so großartig. Und gleichzeitig, während er da vorne steht in seiner Saint Laurent Schutzweste, übrigens ganz miese Gucci-Sneaker mit Gucci-Socken an. Das wird ein, zwei Szenen, sieht man die ganz mieser Style in meinen Augen. Und während er singt, I wake up with teardrops, bla, ne, bla, so. Stehen dahinter halt vier Jungs und halten dir einfach die Knarre in die Fresse. Das ist echt so stark. Das ist, und was das Krasse daran ist, weil der Typ ist ja, also der Typ ist gut, ne? Als Künstler bin ich mir ziemlich sicher. Das Ding hat 1,5 Millionen Klicks, das könnte auch 50 Millionen Klicks haben. Und das zeigt aber auch, dass er eine gewisse Ironie und einen gewissen Humor seiner Situation und dem Umfeld gegenüber hat, ohne dabei aber... Weil das ist nämlich krass, die Jungs drumherum. Also entweder es sind alles Schauspieler und ich falle hier gerade richtig in eine Falle, oder es sind alles wirklich harte Jungs vom Block. Und dann zu sehen, wie die, während er die Ballade singt und das Klavier spielt im Hintergrund und so ein bisschen und sie selber die ganze Zeit so flexen mit den Waffen in der Hand, um sich zu bewegen und zu tanzen und so, das ist schon, das hat schon sehr viel Witz und auch Selbstironie. An der richtigen Stelle. Also
hast du geile Hausaufgabe. Hast du dir im Zuge dessen auch mal seine anderen Songs angehört? Oder
Dann direkt, das hatte ich letzte Woche schon gemacht. Jetzt leider nicht mehr. Also ich habe den Fehler gemacht, ich mache das jetzt nebenbei mal, das eine nochmal laufen, aber ich bin halt an dem hängen. Ja, genau. Jetzt weiß ich auch wieder, woher ich ihn kenne, Alter. Jetzt weiß ich wieder, woher ich ihn kenne.
Also Dealer auch ein richtig guter Song, finde ich.
Welfare von ihm. Der Song. Welfare von Rumor ist einer der meistgehörten Songs. Jetzt, Alter, jetzt habe ich's drauf. Daher kenne ich den.
Gib ihm.
Daher. Das macht ihn ja noch krasser.
Wir brauchen Infos.
Ja, nee, wie bescheuert ich, dass mir das nicht aufgefallen ist. Ich hätte einfach nochmal zweimal mehr klicken sollen. Welfare heißt der Song von ihm, featuring Westside Gunn. Ist ein Wahnsinns-Song. Hör ihn dir an, ich liebe den. Wirklich, also der Typ ist geil. So, ich bin noch mehr gehypt. Krass, das ist nämlich auch ein bisschen das Problem, mal Real Talk, dass ich durch zu viele Künstler und so viel, das manchmal nicht mehr ganz zusammen. Weißt du, du hörst da ein bisschen, gehst dahin zurück. Krass, daher kennst du den und so. Dieses Playlisten-Game sorgt dafür, dass ich auch manchmal gar nicht mehr weiß, welche Künstler ich mir überhaupt anhöre und sowas alles. Und deswegen bin ich nicht auf den gekommen gerade. Also wie gesagt, Rumor Welfare ist dann meine Empfehlung hinterher.
Die ganze EP ist eigentlich nice. Ja, also hört euch Rumor an.
Ich höre es mir jetzt nebenbei an, während du mir von deiner Hausaufgabe erzählst. Denn ich habe dir wieder ein bisschen Legacy-Hausaufgabe gegeben.
Naja, ich habe Day One von Digging in the Crates bekommen. Ich muss tatsächlich sagen, als du mir letzte Woche von dem Song erzählt hast, ich war mir nicht ganz bewusst, was es ist. Dann habe ich aber direkt angemacht. Und ich muss hier nochmal sagen, ich kannte den Song zuerst auf Deutsch. Weil der auch auf Mixtapes, also das ist ein Mixtape-Song von Chester Ever gewesen damals.
Ach, der Beat meinst du? Mhm.
Genau, der Beat. Da habe ich den zum ersten Mal mitbekommen, aber jetzt, da bin ich eigentlich auch echt dankbar dafür, dass du mir diesen Song gezeigt hast, weil, also dieser Beat, also ja, dieser Beat, es ist ein bisschen, es ist eigentlich ähnlich wie bei Tom Hanks und Quam. Ich werde gleich noch was zum Song sagen, aber es ist eigentlich ein Song, wo ich finde, wo man wenig sagen muss, ihn einfach hören sollte und der funktioniert jetzt genauso gut wie vor 20 Jahren. So. Aber ja, natürlich, ein wenig Bildungsauftrag darf natürlich nicht fehlen. DLTC, New Yorker Hip-Hop-Kollektiv, 1992 gegründet, mit dabei Lord Finesse, Buckwild, OC, Fat Joe, Diamond D, Showbiz, AG und Big L. Rest in Peace an dieser Stelle. Ja, das waren quasi die Day Ones im East Coast Hip-Hop. Day One ist 1997 erschienen, erst 3 Jahre später erschien das Album kurz davor ist, wurde Big L erschossen, 1999 war das und ja, auf dem Song berichten die Jungs von ihren Anfängen im Hip-Hop, richten sich aus ihrer Position heraus nochmal an die jüngere Generation und ja, auf diesem Song wird gespittet, es wird geflowt, die Jungs reißen einfach gut ab. Ich weiß nicht, ich kann einfach nicht viel zu dem Song sagen, außer hört ihn euch an. Der Beat macht so unfassbar Spaß. Du kannst ihn eigentlich den ganzen Tag im Loop hören. Die Verses sind nice, gut geflowt. Es ist einfach ein richtig, richtig schöner Posse-Track und
das Entscheidende an dem Song ist halt auch die Zusammenstellung, ne? Das ist halt eine Supergroup. Weil also Big L für viele als einer der größten Rapper aller Zeiten gilt, Showbiz AG Legenden, Diamond D Legende, Fat Joe Legende, OC Legende, Buckwild Legende, Lord Finesse Legende. Zusammengefasst so, als wenn gefühlt, sagen wir so, alle Deutschrap Legenden der 90er aus Deutschland auf einem Song zusammen wären. Sowas wie, so ein bisschen sowas wie so ein K2 von den Beginnern, ne, mit Bo und allem drum und dran. Die Älteren und euch werden sich erinnern. Ich fange jetzt an mit solchen Sätzen, glaube ich. Das ist lustig. wo ganz viele zusammenkommen und die halt als EP. Das ist der Grund, warum dann auch nicht mehr so viel passiert, ist natürlich auch, weil es viele verschiedene Charaktere und dann über die Zeit auch ein bisschen auseinandergelebt. Aber sie sind halt einfach alle Rapper der alten Schule. Und richten quasi damit auch so ein Vermächtnis daran, dass man, wenn man mit Hip-Hop was zu tun haben will, dass man an die Leute denken muss, die das Ganze gegründet haben. Und deshalb auch Day One. Ne? Sie erzählen halt, dass sie seit Tag 1 das so representen und so lieben, wie sie es machen.
Ja, aber Stichwort Supergroup, hattest du ja letzte Woche schon erwähnt. Sehe ich auch voll nachvollziehen, aber dieses, also das Album zumindest ist ja, kommerziell ist es ja eher gefloppt. Ich glaube, das ist auf Platz 140 gelandet. Ich weiß, du warst ja zu der Zeit schon mündig, ich noch nicht. Kannst du mir da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Also, weil gerade, also hier in Deutschland kann ich mir das noch besser erklären, dass Supergroups nicht direkt die größten Erfolge haben. Aber in Amerika ist das ja eigentlich anders.
Ja, es ist keine Supergroup in Form von Superstar-Supergroup, sondern eine Supergroup innerhalb der Szene-Supergroup. Dass die Leute alle mehr als genug Credits auf ihrer Do's-Pay-Liste haben für Hip-Hop. Mhm. Und wenn Fat Joe ja schon eine erfolgreiche Karriere gemacht hat, die anderen aber alle eher Untergrundlegenden geblieben sind. Und ich glaube, das ist so vielleicht der entscheidende Punkt, warum es dann auch nicht erfolgreich war. Plus, dass Collabos nie besonders erfolgreich werden, wenn 17 Rapper auf einmal sind. Aber für jeden Rap-Fan der Generation ist es halt einfach ein Classic.
Ja, auf jeden Fall. Und das das bestätigt mich dann ja nur, wenn ich meinte ja vorhin, dass ich den Song zuerst in Deutschland gehört habe. Das heißt, die Rapperin hier fanden den Song auf jeden Fall geil.
Ja. Schön, dass er dir gefallen hat. Und ich glaube, dann kann ich nämlich gleich anschließen mit der neuen Hausaufgabe. Denn, und ich mache es ja so ein bisschen an Geburtstagen fest, diese Woche feiert das Album Coast to Coast 26. Geburtstag. Es ist von einer Crew mit dem Namen The Alcoholics und der Song, den du dir anhören sollst, ist The Next Level. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du irgendwann in deinem Leben auf einer Hip-Hop-Party gewesen bist, wo irgendein DJ mit einem D und einem J vorm Namen stand und es der Black-Music-Raum war oder irgendwas anderes, dann wirst du auch diesen Song da gehört haben, wenn du zwischen 30-Jährigen gestanden hast, plus. Ist ein Brett, aber warum? Darüber reden wir nächste Woche.
Safe. Ja, bin gespannt. Auf den ersten Blick sagt mir das nichts. Mhm, aber ich habe ihn bestimmt schon mal gehört.
Mach ihn an.
Bin ich mir sicher. Ja, ich gebe dir von Jay-Z, ich glaube, es ist tatsächlich sogar mein Lieblingssong von ihm, Smile vom das Album 444.
Das ist ja interessant. Gute Wahl, Bruder.
Ja, dass du mit Jay-Z was anfangen kannst, das war mir schon klar.
Ja, this is crazy. I'm not a businessman, I'm a businessman.
Man.
In diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Ich nehme meine Hausaufgabe mit, freue mich sehr darüber. Mensch, Jay-Z, finde ich schön. The A, L, K, S.
Warst du ein inneres Blumenpflücken?
Ja, genau, hat Spaß gemacht. Leute, gebt uns Feedback. Sagt uns, wie es euch gefällt hier, ob wir irgendwie was, ob wir was ändern müssen, ob wir nochmal neu streichen müssen oder ob wir weiterhin einen Podcast machen dürfen. Wenn ihr es nicht wollt, mir scheißegal, wir machen das hier trotzdem weiter, aber ihr könnt es uns zumindest sagen. Und damit verbleiben wir, glaube ich, mit schönen Grüßen für die nächste Woche beim Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir Kuba. Und jetzt, was macht ihr jetzt? Nochmal von vorne hören? Guckt, hört das, hört die anderen Pod. Wir haben so viel, ey, wir machen
es
so viel
genug,
Content.
Es gibt genug.
Content, wir können, macht so viel. Hört. Vega-Interview kommt auch bald. Und noch mehr, ihr wisst. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.